Unermüdlich. Der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung.
Und damit herzlich willkommen zum vierten Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung. Wir möchten Sie wieder einmal über unsere Arbeit in den vergangenen Wochen und Monaten unterrichten. Wir werden mit Professor Andreas Neubauer über neueste medizinische Erkenntnisse in der Forschung im Kampf gegen die Leukämie sprechen. Und wir stellen einmal mehr unsere prominenten Unterstützer vor. Ich freue mich auf die Geschäftsführerin der Stiftung, Frau Dr. Ulrike Serini, mit der wir über den Weltblutkrebstag sprechen. Und Sie lernen junge Menschen kennen, die auf ganz besondere Art und Weise sehr viel Geld für die José Carreras Leukämie Stiftung gesammelt haben. Wirklich auf ganz besondere Art und Weise. Und sie erklären uns dann auch, was ein Gamer ist. Starten möchte ich heute, und darauf freue ich mich ganz besonders, mit einer unserer Botschafterinnen. Aber sie ist nicht nur das. Sie ist auch Moderatorin der alljährlichen José Carreras Gala im MDR. Guten Tag, Mareile Höppner.
Hallo, ich freue mich sehr. Also ich bin tatsächlich schon viel länger dabei. Davor habe ich sie ja mit José moderiert, und da war er tatsächlich auch noch vor Ort, konnte das sein. Corona hat vieles verändert, aber ich sage immer, man muss die Herausforderung annehmen und es weiterführen und im Sinne von José diese Botschaft weiter in die Welt tragen. Insofern bin ich dankbar für jedes Jahr, dass wir da stehen dürfen und das weiter transportieren.
Ich habe es eben schon gesagt, du bist seit vielen Jahren Botschafterin der Stiftung, und das neben Persönlichkeiten wie der Schauspielerin Stefanie Stumpf, Jonas Kaufmann, Nina Eichinger, David Garrett, Judith Williams, Klaus Meine von den Scorpions und vielen mehr. Erzähl ein bisschen über deine schon langjährige Arbeit für die Stiftung, bitte.
Also ich erinnere mich tatsächlich noch ganz genau an den Tag, als wir es war wie so ein bisschen wie ein Auszeichnungstag, als so festgelegt wurde, dass die und die Botschafter sind. Und neben mir saß Karel Gott, der ist jetzt gar nicht mehr da, ne? Also das zeigt schon, wie viele Jahre so dazwischen liegen. Und Karel Gott, der, glaube ich, alles erlebt hatte in seinem Leben schon und jeden Preis bekommen hat, sagte zu mir: Jetzt bin ich wirklich mal nervös. Weil es war wirklich ein Raum voller, toller Unterstützer, und vorne war José persönlich und hat gesagt, wie wichtig ihm das ist, dass er jetzt heute selbst da ist und uns hier allen eine Urkunde gibt und damit auch so ein bisschen den Startschuss, diese Botschaft nach außen zu tragen. Sein Satz, den er ja immer wiederholt, ich finde, keiner kann ihn so schön sagen wie er: Leukämie muss heilbar werden für jeden und immer. Und das ist ja das, woran er seit unglaublich vielen Jahren arbeitet, und die Idee, Menschen zu benennen, die ihre Strahlkraft wiederum und ihre Ausbreitung über soziale Medien oder Fernsehen oder Musik nutzen, um diese Botschaft nach außen zu tragen. Und ich finde das eine große Ehre, und ich überlege mir ganz genau, wo ich Botschafterin bin. Und das hier war mir schon allein aus persönlichen Gründen ein Riesenanliegen.
Nun bist du, Mareile, mit dem Thema Leukämie schon sehr früh in deinem Leben konfrontiert gewesen. Das begann als kleines Mädchen in deiner Familie. Kannst du uns davon erzählen?
Ja, genau. Also ich hatte vorher von dieser Krankheit in dieser Form gar nichts gehört. Ich war 9, und ich weiß noch ganz genau, wie meine Eltern am Tisch saßen und das Telefon hatte geklingelt, und sie guckten ganz bedrückt nach unten und haben mich dann dazu gerufen und gesagt: Wir müssen dir was sagen. Hajo, dein Cousin, hat Leukämie. Und ich hatte dann natürlich erstmal gar nicht verstanden, was das für einen alles umreißt, was das alles für uns verändert. Man muss dazu sagen, dass wir sehr, sehr eng in meiner Familie waren oder immer bis heute sind. Und wir Urlaube gemeinsam gemacht haben. Wir haben so eine Hütte in Norwegen, wo wir Kinder immer alle zusammen waren. Insofern, meine Cousins waren immer auch ein bisschen so wie meine Geschwister, also sehr, sehr, sehr nah. Insofern habe ich auch dann diese Krankheit in all der Gemeinheit und ich finde, man kann schon fast sagen, Hässlichkeit, die diese Krankheit so mit sich bringt, erlebt und kenne diese ganzen düsteren Seiten, und gerade bei einem Kind, also das natürlich noch vorher rumgesprungen ist und der liebte Judo, das war genau seins, und plötzlich ging gar nichts mehr und er wurde immer schwächer, und er ist zu Hause hauptsächlich versorgt worden zwischen den Therapien, die sehr, sehr schwer waren, und er wurde immer abgemagerter und ich weiß noch ganz genau, wie ich bei ihm saß und dann hatte die Mutter ihm so einen Teller Kroketten gebracht. Er aß ja eh fast nichts und das hatte er sich gewünscht und hat er gesagt, es waren 5 Kroketten. Kannst du bitte 4 nehmen? Meine Mama freut sich, wenn ich das gegessen habe, aber mehr als eine werde ich nicht schaffen. Und er hat sich immer übergeben und hat die Medikamente so schlecht vertragen. Dann bekam er einen Schlauch in den Körper, dann wurden die Medikamente darüber gegeben. Er wurde immer dünner. Ich konnte ihn mir auf den Schoß setzen. So schmal und zart war er. Und er hat so kämpfen müssen. Und es war so auf Messerschneide. Und er hat es nach über einem Jahr geschafft. Wobei es dann natürlich, das kennt jede Familie, die das erlebt hat, diese Jahre des Bangens gibt, ist der Körper wirklich gesund? Und dieses Gefühl, dass immer was hinter dir steht, das hört ja nie auf. Also ich kenne den Blick meiner anderen Cousins, seinen Brüdern, wenn er irgendwas hat, dann gucken die ihn ganz ernst an und dann alles, was gerade noch spaßig und Necken und so weiter war, hört dann auf und dann gucken sie ihn ernst an und sagen, ist wirklich alles okay. Und das kommt aus dieser Zeit, so eine Verbindlichkeit, die ganz schnell ganz doll ernst wird. Und wenn er sagt, ja, hey, alles cool, ja, dann lachen alle wieder. Aber das kann keiner anderer spüren. Aber ich glaube, jede Familie, die das mal erlebt hat, weiß genau, was ich meine, dass diese Ernsthaftigkeit von Leben und Überleben und Krankheit, die ist einfach da. Und das ändert sich mit so einer Erfahrung absolut schlagartig. Ja, und es blieb auch nicht das letzte Mal, dass ich Leukämie so nah erlebt habe. Insofern hat mich diese Krankheit leider immer wieder begleitet. Aber ich weiß eben auch um diese kleinen Erfolge. Ich weiß um Dinge, die gut tun, wie Besuche, wie schöne Dinge, die in Krankenhäusern passieren, wie tolle Pflegekräfte, die unterstützend zur Seite stehen, die mal ein gutes Wort haben, eine Umarmung. Ich weiß, wie wichtig Forschung ist und was das alles verändern kann. Und ich glaube, dass ich gerade deshalb mein Amt als Botschafterin als echte Aufgabe verstehe. Das ist für mich nicht einfach nur irgendein Amt, das ist für mich eine Aufgabe, die sich aus dem ergibt, was ich selbst erlebt habe.
Liebe Mareile, du hast in deinem Umfeld, also wir reden gleich noch über einen weiteren Fall, den du erlebt hast oder besser gesagt erleben musstest. Du hast sehr hautnah erlebt, wie die Umgebung einer erkrankten Person reagieren kann oder reagieren sollte. Was empfiehlst du Menschen, die in ihrem ganzen privaten Umfeld, also ganz nah mit der Krankheit konfrontiert werden?
Also ich glaube, es ist, wie es immer ist, sehr individuell, je nachdem, wie eine Familie darauf reagiert. Der eine Patient braucht total viel Ruhe und Abstand, möchte für sich sein. Und dann wird die Familie das aber auch fühlen und vermutlich wissen und einen halben Schritt zurückgehen und dieser Person Raum lassen. Bei Kindern, und da begann ja meine erste Erfahrung mit dieser Krankheit, ergibt sich das total selbstverständlich. Kinder legen sich einfach dazu. Ich habe mich zu meinem Cousin ins Bett gelegt mit seinen ganzen Schläuchen und Schnüren, die immer an ihm dranhingen. Habe ich mir einfach alles hochgezogen, habe mich drunter geschoben und dann hingen die Schläuche über einen rüber. Kinder sind da nicht so. Und Kinder sagen auch, ach, jetzt sind deine Haare ja ganz weg. Oh, heute siehst du aber ganz blau im Gesicht aus. Also sie sagen ja einfach alles. Da gibt es ja gar keine Scheu. Alles ist so selbstverständlich, was wir als Erwachsene nicht uns trauen zu sagen. Als Erwachsene, du siehst das, bist geschockt, weißt aber nicht, was du sagen sollst, sagst nur, hallo, wie geht's dir heute? Und eigentlich denkst du genau das Gleiche wie ein Kind, aber Kinder formulieren das und haben aber auch gleichzeitig in dieser Unberührtheit natürlich etwas ganz Liebevolles. Deshalb glaube ich, dass wir Kinder in der ganzen Phase eine wirklich wichtige Unterstützung waren und das erlebe ich auch bei den größeren erwachsenen Menschen, die ich dann später mit der Krankheit erlebt habe. Die Kinder sind es, die das Leuchten und die Zuversicht zurückbringen.
Wir haben in der letzten Gala die Geschichte von Stabhochspringer Tim Lobinger erzählt. Er war auch schon bei uns zu Gast, nachdem er die Krankheit überwunden zu haben schien. Leider mussten wir dann in unserer Sendung im vergangenen Dezember darüber berichten, dass die Krankheit zurückkam. Du hast Kontakt zu ihm. Wie geht es ihm?
Also ich glaube, dass Besondere am Tim ist, dass er zeigt, wie gemein und hinterhältig diese Krankheit ist, denn Tim ist top gesund gewesen. Leistungssportler immer gesundheitlich überprüft, immer beobachtet, unglaublich sportlich. Also Menschen, die glauben, dass sie sportlich sind, sollen mal versuchen, mit Tim eine halbe Stunde Sport zu machen. Also der ist wirklich unglaublich fit. Und das gibt er auch gerne weiter. Also auch mich hat er mal schön gequält im Sport. Das macht sehr viel Spaß. Dieser Sport ist es aber auch, der diesen Körper auf so eine bewundernswerte Art und Weise antreibt, immer weiterzumachen. Also der Tim hat in den schwersten Phasen der Chemo kleine Hanteln im Bett gehabt und hat so Mini-Übungen gemacht. Also er bleibt sich immer treu und macht genau das, was ihm gut tut. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Lehre daraus, dass man guckt, was tut mir denn gut in diesem Moment? Ist es die Umstellung der Ernährung? Ist es mehr Schlaf? Ist es spazieren gehen? Oder wie bei ihm, sobald er kann, wieder Sport machen und trainieren und eigentlich nie den Faden zu dieser Lebensaufgabe verlieren. Und diese Lebensaufgabe treibt ihn voran, natürlich mit seiner Familie und seinen wunderbaren Kindern. Er hat einen kleinen und zwei große und das ist natürlich klar, die willst du ja sehen, die gehören ja dazu und dein Leben bedeutet doch, du willst sie aufwachsen sehen und gucken, was aus ihnen wird. Und natürlich, wie bei allen Betroffenen, wird einem so schlagartig unglaublich bewusst, was man alles verliert, wenn man dann wirklich geht oder wenn das drohen könnte, dass man geht. Er hat eine besonders schwere Form der Leukämie, eine besonders aggressive Form, was Therapien besonders hart macht und auch besonders schwer und was auch bedeutet, dass die Gefahr eines Rückfalls leider immer weiter da ist. Und das macht diesen Kampf sehr, sehr hart. Aber wer, wenn nicht Tim, würde sowas schaffen? Ich glaube, viele würden aufgeben und würden sagen, jetzt ist das, was ich laden kann emotional, ist überladen. Aber er kann das irgendwie immer wieder schaffen und das finde ich bewundernswert, sich freizuschütteln und zu sagen, und weiter geht's. Und das finde ich unglaublich bewundernswert. Und diese Krankheit ist in vielerlei Hinsicht tückisch. Aber sie zeigt eben auch, man kann kämpfen. Es tut sich ganz viel in der Forschung. Und das erlebt eben auch Tim, der jetzt auch mit seltenen Forschungsmethoden in Berührung kommt, die eben zeigen, dass gerade auf diesem Gesundheitsbereich sich gerade sehr, sehr viel tut. Und das ist natürlich wirklich ein Geschenk.
Liebe Mareile, ich danke dir ganz herzlich für deine Arbeit und natürlich auch für diese Schilderung. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche dir jetzt einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch und ich freue mich auf ganz viele Sendungen noch, die da folgen. Ich freue mich, dass wir da draußen vielleicht Menschen ein bisschen Mut geben können, ein bisschen Hoffnung, indem wir einmal im Jahr erzählen von Erfolgen, von Wissenschaft, die vorangetrieben wird, von Patienten, die es geschafft haben, von Familien, die zusammengestanden haben, dass wir zeigen können, dass es auch so ein bisschen eine Aufgabe ist, die ganz viele an diesem Tag wahrnehmen. Menschen, die zu Hause am Telefon sitzen, die spenden, Menschen, die Aktionen unterstützen, die wir über das Jahr laufen haben. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl von einer kleinen José Carreras Familie, die da zusammenkommt an diesem Tag und die umspannt sich dann eben auch noch über viele Sofas zu Hause und geht an Menschen, die da sitzen. Insofern freue ich mich wirklich sehr, dabei zu sein. Ich nehme sehr selten das Wort Stolz in den Mund, aber einmal im Jahr darf man stolz sein über dieses tolle Ergebnis und dass die Aufgabe von José so weitergeführt wird.
Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ich danke dir. Alles Liebe.
Danke dir auch. Tschüss, tschüss.
Aus Wissenschaft und Forschung.
Und damit habe ich jetzt einen Mann bei mir, der nicht nur seit vielen Jahren Unterstützer der José Carreras Leukämie-Stiftung ist, er ist auch einer der anerkanntesten Experten zum Thema Leukämie. José Carreras sagt über ihn, als er zum Mitglied des Stiftungsvorstandes berufen wurde, Ich zitiere, Professor Andreas Neubauer ist nicht nur eine Koryphäe in der Leukämieforschung, sondern ein Arzt mit viel Herzblut und Menschlichkeit, der mit großem Engagement für seine Patienten und Patientinnen kämpft. Und Professor Neubauer begrüße ich jetzt hier in unserem Podcast unermüdlich. Herr Professor Neubauer, einer der größten Ängste der Menschen ist es, an Krebs zu erkranken. Was ist eigentlich aus Ihrer Erklärungssicht genau Krebs und was ist Blutkrebs?
Krebs ist in vielen Sprachen tatsächlich aus der Tierphysiologie entnommen, in der menschlichen Krankheitsgeschichte eine ganz uralte Bedrohung. Krebs heißt, dass ein Organ nicht mehr so wächst, wie es soll, sondern dass einige oder wenige Zellen in diesem Organ plötzlich anfangen, wild zu wachsen und nicht mehr, was jede normale Zelle eigentlich tun sollte, programmgemäß zu sterben. Krebs heißt also, dass sich wenige Zellen auf Kosten der Gesamtheit durchsetzen. Krebs ist also eine total egoistische Erkrankung. Blutkrebs im Speziellen ist ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Erkrankungen, die eines nur gemeinsam haben, sie kommen alle aus dem menschlichen Knochenmark. Das Knochenmark ist eines der geschütztesten Organe des Menschen. Es ist fast so geschützt wie das Gehirn und es ist umgeben von Knochen. Und deswegen ist es unfassbar gut geschützt. Es ist ein sehr zu sicherndes Organ. Wir nehmen das vielleicht gar nicht so wahr, aber ohne das Knochenmark, ohne ein funktionierendes Knochenmark, könnten wir gar nicht leben. Das Knochenmark produziert ganz wichtige Zellen, die uns erstens überhaupt atmen lassen. Wir würden gar nicht leben ohne das Knochenmark, weil wir gar nicht atmen könnten. Das sind die roten Blutkörperchen. Zweitens, wir würden überhaupt gar keine Infektabwehr betreiben könnten, wenn wir das Knochenmark nicht haben. Das sind die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Und da gibt es dann auch wieder ganz verschiedene Schubladen bei diesem Oberbegriff weiße Blutkörperchen. Und drittens, wenn das Knochenmark aufhört zu funktionieren, dann verbluten wir, weil unser Blut auch Bestandteile enthält, die die Gefäße abdichten. Das sind die Blutplättchen, die Thrombozyten und auch die kommen aus dem Knochenmark. Das heißt, das Knochenmark ist der Produzent der Zellbestandteile des Blutes. Das Blut besteht daneben auch noch aus Flüssigen, aus Plasma. Das kennt jeder, der mal ein Blutröhrchen in die Ecke stellt. Dann gibt es den Blutkuchen und oben sieht man so eine wasserklare Flüssigkeit. Das ist das Serum oder Plasma. Und da sind so Nährstoffe, da ist Zucker drin, Eiweiße, Gerinnungsfaktoren und so weiter und so fort. Und Blutkrebs heißt jetzt, dass diese eben geschilderten Zellen, meistens sind es Zellen der weißen Reihe, plötzlich verrückt spielen und entarten. Und da gibt es jetzt Erkrankungen, die führen innerhalb weniger Tage zum Tod, wenn man sie nicht behandelt. Und andere Erkrankungen muss man über 40 Jahre gar nicht behandeln. Und die haben auch den Namen Leukämie. Und deswegen ist dieser Name Leukämie so missverständlich, weil er so ganz verschiedene Krebserkrankungen in ein Wort tut. Und eigentlich ist das falsch. Es sind ganz verschiedene Schubladen, die dann dahinter aufgehen.
Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem, lautet das große Ziel von José Carreras. Als Leiter des Carreras Leukämie Centers am Universitätsklinikum in Marburg und als Mitglied im Stiftungsrat der Carreras Leukämie Stiftung beschäftigen Sie sich ja seit Jahren intensiv mit Leukämie und sind einer der renommiertesten Experten in diesem Bereich. Wie weit, und die Frage stelle ich gern allen Experten, die wir hier haben, wie weit sind wir noch davon entfernt? Leukämie muss heilbar werden.
Ich glaube, unser Stifter und mein Vorbild, der José Carreras, meint diesen Satz besonders auf die Leukämien, die einen Menschen sehr schnell vernichten. Und wie ich sagte, gibt es ja auch Leukämien, die man über 40 Jahre gar nicht behandeln muss. Die sind dann zwar nicht heilbar, aber man verstirbt auch nicht daran. Und wir erkennen eigentlich immer mehr, dass es ganz verschiedene Krebse gibt, die, mit denen wir alt werden können. Denken Sie an den Prostatakrebs. Auch dort ist es so, dass wenn die Männer alt genug sind, man ihn nicht unbedingt immer operieren muss. Ich glaube, Herr Carreras meint diesen Satz vor allen Dingen zu Leukämien, die Patienten sehr schnell aus der Bahn werfen. Und ja, dort sind in den letzten 2 Jahrzehnten und besonders in den letzten 10, 15 Jahren unfassbare und fantastische Fortschritte passiert, die auch unser Stifter mit verursacht hat, nämlich indem er diese wunderbare Carreras Leukämie Stiftung gegründet hat. Und die Forschungsergebnisse, insbesondere halt bei akuten Leukämien, und das sind Leukämien, die vernichten einen Menschen innerhalb weniger Tage oder Wochen, dass diese Forschungsergebnisse darin resultiert haben, dass wir heute Patienten besser behandeln konnten oder können als noch vor 10 Jahren. Und ich glaube, das ist das, was er meint, dass durch Forschung ganz schnell übersetzt, und gerade bei Leukämien ist das so, Patienten direkt den Fortschritt spüren können. Und deswegen ist es so wichtig, dass geforscht wird, dass Forschung finanziert wird und dass sich Patienten zur Verfügung stellen, um sich in klinische Studien einschleusen zu lassen und darin behandeln zu lassen. Denn nur das resultiert am Schluss darin, dass wir besser werden für unsere Patienten.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass wir es selbst in der Hand haben, durch eine gesunde Lebensweise das Risiko an Krebs zu erkranken, um rund 40% verringern zu können. Auf welche Punkte sollten Menschen ganz besonders achten?
Ja, also vielen Dank. Das ist jetzt müssen wir ein bisschen weg vom Blutkrebs, ne? Weil wir da jetzt nicht solche klaren Daten haben, dass wir das wirklich verhüten können. Aber die wichtigen, unserer Bevölkerung auch bedrohenden Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Dickdarmkrebs oder, ich sagte es gerade, Prostatakrebs oder auch Brustkrebs und natürlich der Lungenkrebs, der immer noch am meisten Menschen tötet in unserem Land von Krebs. Man rechnet so zwischen 200 und 220 Menschen täglich, die an Lungenkrebs sterben in Deutschland. Und diese Erkrankung ist, wie jeder von uns weiß, zu 90-95% verhinderbar, wenn wir einfach niemals rauchen. Lungenkrebs ist ein ganz krasses Beispiel dafür, dass die Veränderungen, die einen Krebs machen, genetische Veränderungen, durch unser Verhalten in die Krebszellen hineinkommen. Und ganz besonders häufig ist das eben Nikotin und die anderen Giftprodukte der Zigarette. Aber bei anderen Erkrankungen wie bei Leukämien oder auch bei Lymphomen, also andere Bluterkrankungen, wissen wir das noch nicht so im Einzelnen, was eigentlich die Gifte sind oder die Schädlinge, die uns diesen Krebs entstehen, in uns diesen Krebs entstehen lassen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel so ein bisschen das Kompromissangebot ist, vielleicht Dickdarmkrebs, das gilt so, wie Sie gesagt haben. Und was sind da die Dinge? Also man sollte zum Beispiel sich ordentlich bewegen. Man sollte sich gesund ernähren. Und das betrifft insbesondere, und ich glaube, das ist die große Hoffnung dabei, wenn man jetzt so eine Erkrankung mal hat und die dann operiert wurde und der Chirurg hat alles rausgenommen, dann ist es ganz wichtig, dass wir dann anfangen, gesund zu leben, weil wir wissen, dass dieses Gesundleben, das heißt täglich zum Beispiel etwas Sport machen, man soll es nicht übertreiben, aber etwas Sport machen, auf ein normales Gewicht den Körper reduzieren, das Körpergewicht reduzieren, dass das wahrscheinlich wichtiger ist als die oft gegebene sogenannte adjuvante Chemotherapie. Nach der Operation erfolgt oft eine Chemotherapie, um auch noch die letzten Krebszellen im Körper abzutöten. Dass wir heute wissen, dass das Immunsystem unfassbar gut gestärkt wird durch eine gesunde Lebensweise. Und wenn wir das schon vorher machen, bevor der Krebs überhaupt in uns drinne ist, ja, dann können wir tatsächlich auch das Krebsrisiko der häufigen Killer tatsächlich drastisch absenken. Und Sie haben die Zahl genannt, ungefähr 40-50%. Davon gehen wir aus.
Wie wichtig ist Vorsorge, um sich vor einer Krebserkrankung zu schützen? Gibt es abgesehen von Darm- sowie Brustkrebs überhaupt eine wirklich effektive Vorsorge?
Das hängt jetzt sehr davon ab. Also bei Lungenkrebs ist mittlerweile auch etabliert, natürlich die beste Vorsorge, da haben wir gerade drüber gesprochen, ist natürlich das Gift, was den Krebs macht, für immer weglassen, am besten niemals damit anfangen. Jetzt gibt es ja Menschen, die können es einfach nicht lassen zu rauchen. Und da hat man in großen Studien festgestellt, dass wenn diese Menschen sich dann, also die müssen eine gewisse Zahl an Zigaretten geraucht haben in ihrem Leben. Und natürlich werden wir die alle beraten, bitte hören Sie heute auf zu rauchen und so weiter. Aber wenn es eben diese sogenannten Heavy Smokers, also harte Raucher gibt, dann weiß man, dass regelmäßige CT-Untersuchungen der Lunge von Experten, die geschult sind auf diesem Gebiet, Expertinnen und Experten, die auf diesem Gebiet geschult sind, tatsächlich das Überleben durch Früherkennung an Lungenkrebs nicht zu versterben, deutlich verbessern kann. Also zu dem Brustkrebs und dem Dickdarmkrebs kommt jetzt tatsächlich auch noch der Lungenkrebs dazu. Das Beste wäre natürlich niemals rauchen und wenn man es mal gemacht hat, aufzuhören. Aber wenn man starker Raucher ist und es vielleicht auch sein gelassen hat, dann kann man an solchen Lungenkarzinom-Screening-Programmen teilnehmen und die verhindern tatsächlich Sterblichkeit. Nicht so drastisch, aber sie verhindern Sterblichkeit. Und natürlich der Prostatakrebs, da wissen Sie ja auch, dass die Screening-Untersuchung bei den Urologinnen und Urologen durchgeführt, nur zum Teil von der Kasse übernommen werden. Aber da ist das letzte Kapitel auch noch nicht drüber geschrieben. Ich glaube, dass beim Prostatakrebs, wenn man das in richtige Risikokriterien reintut, dass die Vorsorge auch eine interessante ist.
Die José Carreras Leukämie Stiftung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Forschungsprojekte unterstützt, damit möglichst vielen Menschen geholfen werden kann. Welche Ansätze sind nach Ihrer Einschätzung zurzeit besonders vielversprechend?
Also Forschung, da darf ich vielleicht kurz was erzählen. Wir haben gestern hier an der Universität den beiden Entdeckern der mRNA-Vakzine, Frau Dr. Türeci und Herrn Dr. Sahin, die Ehrenpromotion verliehen. Und ich finde, dass das Beispiel, was diese beiden herausragenden Wissenschaftler zeigen können, die haben über 20 Jahre lang an Krebszellen geforscht und haben an diesen Krebszellen Systeme aufgebaut, Baukästen entwickelt, die ihnen im Januar 2020, als klar wurde, dass Corona die Welt bedrohen wird, geholfen haben. Diese Baukästen haben denen geholfen, ganz schnell in absoluter Windeseile, sie nennen ja ihr Buch Projekt Lichtgeschwindigkeit, Project Lightspeed, diesen Baukasten zum Besten unserer Menschheit einzusetzen und haben die wahrscheinlich ja mit Abstand beste Corona-Vakzine gebaut. Ohne die 20-jährige Krebsforschung hätten sie das niemals gekonnt. Ich bin ganz sicher, und das haben Sie gestern auch gesagt, die beiden Ausgezeichneten, dass sie damals ja nicht daran gedacht haben, dass mal irgendwann ein böses Coronavirus um die Ecke kommt. Deswegen möchte ich eigentlich so antworten. Wenn man Forschung fördert, weiß man nie, wer irgendwann von uns Menschen davon mal profitieren kann. Und wissen Sie, ich habe ja lange in den USA auch geforscht und da gab es Kollegen, die haben an Regenwürmern geforscht. Und deren Forschung wurde teilweise so wichtig für die Krebsforschung, wie man es nicht erwartet hätte. Und ich habe eben das Beispiel von Frau Türeci und Herrn Sahin genannt. Und wir selber haben auch ein kleines Beispiel. Es gibt ein Leukämie-Medikament, was sehr segensreich auch bei der Abstoßungsreaktion nach Knochenmarktransplantation wirkt. Das ist ein sogenannter Januskinase-Hemmer. Das hemmt also ganz spezifisch ein bestimmtes Molekül in unseren Körperzellen. Und dieses Molekül ist wichtig, dass diese Zellen auf Entzündungsreize wachsen. Und das hemmt das. Und das ist zugelassen für bestimmte Leukämieformen. Und da wirkt es ganz toll. Und wir haben dann gezeigt, dass es eben auch bei diesem ganz schweren Lungenversagen, was Corona ja am Anfang vor allen Dingen gemacht hat, fantastisch wirkt. Und konnten das auch, und auch dieses Projekt wurde von José Carreras Leukämie Stiftung unterstützt, konnten das an einer kleinen klinischen Studie dann auch publizieren. Das heißt, auch das hätte man ja jetzt nicht gedacht, dass ein Leukämie-Medikament plötzlich Menschen, die künstlich beatmet werden, die intubiert sind, die eine ganz schlechte Prognose haben. Also über 50% dieser Patienten sind ja damals in der ersten und zweiten Welle verstorben. Und dass die Sterblichkeit deutlich abgesenkt werden kann durch den Einsatz dieses Leukämie-Medikaments. Da hätte man ja auch nicht dran gedacht, als man das Medikament entwickelt hat. Also ich glaube ganz klar, Forschung hat erstmal einen bestimmten Zweck, aber ganz oft ist es so, dass diese Forschung später auch segensreich wirkt in ganz anderen Bereichen, die man noch gar nicht überschaut.
Viele Krebspatienten haben Angst vor den Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Die große Hoffnung sind von daher Immuntherapien, die das körpereigene Immunsystem nutzen, um den Krebs zu bekämpfen. Wie schätzen Sie als Experte das Potenzial von diesen Immuntherapien ein? Ist die Angst vor einer Chemotherapie denn überhaupt begründet?
Die Angst ist, also ich, Nebenwirkungen sind einfach immer da und natürlich ist Chemotherapie, also wir möchten natürlich alles tun, dass man Chemotherapie vermeidet. Weil Chemotherapie natürlich auch wieder in den Körper ganz schlimme Reize setzt. Aber wenn der Mensch sonst in einem Monat tot wäre und die Chemotherapie ihn mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit heilen lässt, denken Sie an einen Hodentumor oder eine akute Leukämie, dann werden Sie natürlich diese Chemotherapie geben und werden auch die Risiken in Kauf nehmen, die diese Chemotherapie mit sich bringt. Übelkeit, Haarausfall, Erbrechen, über Jahre sich schlecht fühlen, wenn man ein Jahr Chemotherapie bekommen hat. Und auch natürlich Mutationen, die vorher in diesem Körper nicht drin waren. Das heißt, das Paradoxe ist natürlich, wir heilen viele Krebssorten mit Chemotherapie, aber wir bringen durch dieselbe Chemotherapie in diesem Patienten andere Mutationen, die dann nach 20 Jahren plötzlich andere Krebse macht. Das heißt, wir sind die Experten für Chemotherapie und wir würden gerne die Chemotherapie eigentlich immer vermeiden. Ja? Und jetzt kommt die Immuntherapie. Und die Immuntherapie, die allererste Immuntherapie, die wirklich viel Aufsehen erregt hat und weltweit gegriffen hatte, ist, Sie führen ja das Interview, ich nehme an, aus München. Und da gibt es einen Wissenschaftler, der heißt Hans-Jochen Kolb. Und der Hans-Jochen Kolb hat als erster Mensch auf dieser Welt gezeigt, dass mit Blutzellen Krebs zu heilen ist. Das sind bestimmte Unterformen der weißen Blutkörperchen, die Lymphozyten. Und er hatte ein System aufgebaut und konnte das in Tierversuchen zeigen. Und dann hat er sehr schnell zeigen können, dass Menschen, die einen Rückfall nach einer Knochenmarkverpflanzung hatten, durch eine Spritze von weißen Blutkörperchen des Spenders plötzlich geheilt werden konnten, obwohl die Leukämie zurückgekommen war. Hans-Jochen Kolb ist der erste Mensch, der zeigen konnte, dass eine Immuntherapie Krebs heilen kann. Er hat leider nicht den Nobelpreis bekommen. Den haben zwei andere Wissenschaftler bekommen, 2018, Dr. Honjo und Dr. Allison aus den USA und der Dr. Honjo aus Japan. Und die haben ein System oder die haben zwei Systeme entdeckt, wie man unser Immunsystem umprogrammieren kann, dass es leichter Krebs erkennt und abstößt. Und das ist besonders wirksam beim schwarzen Hautkrebs und bei besonderen Formen des Lungenkrebses. Aber bei ganz vielen Erkrankungen ist der Vorteil nicht großartig, sondern er ist da, aber nur gering. Und wir verstehen noch gar nicht ganz genau, warum der schwarze Hautkrebs so fantastisch auf diese Therapien heißen Checkpoint-Inhibitor-Therapien, anspricht und andere viele Erkrankungen praktisch gar nicht darauf ansprechen. Und das ist ein Forschungsfeld. Zum Beispiel Blutkrebserkrankungen sprechen gar nicht gut auf diese Checkpoint-Inhibitoren an. Und in allen randomisierten Studien, jetzt will ich Ihre Frage endlich beantworten, in allen randomisierten Studien hat sich eigentlich gezeigt, dass die Immuntherapie weniger Nebenwirkungen macht als die Chemotherapie. Aber in Einzelfällen können diese Nebenwirkungen von Immuntherapie sehr bedrohlich werden. Und es gibt noch eine dritte Therapie, und die kommt wiederum aus der Leukämieforschung. Und diese dritte Therapie ist eine ganz spezifische Hemmung von entscheidenden Molekülen in Leukämiezellen und jetzt auch in weiteren Krebszellen wie Brustkrebs, Lungenkrebs, Dickdarmkrebs und so weiter. Und das sind diese kleinen, als Tabletten einnehmbaren Medikamente, die ganz kritische Moleküle in Krebszellen hemmen können und teilweise fulminant wirksam sind und natürlich auch Nebenwirkungen machen, aber meistens weniger als Chemotherapie.
Auch nach einer erfolgreichen Krebstherapie haben Patienten Angst vor einem Rückfall. Ab wann ist man eigentlich wirklich geheilt und kann man diesem Datum dann wirklich trauen?
Es gibt keine Fristen. Und für uns beide, die wir das Interview gerade führen, gibt es auch keine Fristen. Wir steigen nachher auf unser Fahrrad und fahren nach Hause und dann kann ein Laster kommen oder ich kann auf einer Bananenschale ausgleiten und überfahren werden. Es gibt diese Fristen nicht. Es gibt die im Lehrbuch und da gibt es so Daumenregeln und die sind auch in Ordnung, aber sie schließen nie aus, dass man trotzdem auch nach 10 Jahren oder 15 oder 20 Jahren einen Rückfall einer bösen Erkrankung bekommen kann. Wir sagen im Allgemeinen, bei Dickdarmkrebs, bei Leukämien, bei Lymphomen, bei aggressiven B-Zell-Lymphomen, dass wenn die Krankheit nach 5 Jahren nicht wiedergekommen ist, die Wahrscheinlichkeit einer Heilung über 90-95% ist. Das heißt aber immer noch, dass es ein kleines Restrisiko gibt. Diese Zahl nennen wir niemals, wenn wir Melanompatienten vor uns haben oder auch beim Brustkrebs, können wir die nicht so sicher sagen, weil es bei diesen beiden Erkrankungen und auch beim Nierenzellkrebs, da hatten wir kürzlich ein Spätrezidiv nach 25 Jahren, das sind Erkrankungen, wo ganz kleine Tumorzellmengen im Körper verbleiben können und dann reicht vielleicht manchmal ein Schnupfen des Patienten, um plötzlich die Krankheit wieder böse werden zu lassen. Und deswegen glaube ich, aber man soll ja auch nicht dauernd im Schrecken leben, sondern man muss einfach jeden Tag als Geschenk annehmen. Aber die absolute Sicherheit, die haben wir beide auch nicht.
Die José Carreras Leukämie Stiftung sagt Danke für unermüdliches Engagement.
Stiftung intern. Und das bedeutet, wir erzählen und wir berichten darüber, was die Stiftung tut und was natürlich auch mit ihren Spenden passiert. Und dazu habe ich wieder einen Gast. Sie ist fast ständiger Gast in unserem kleinen Podcast. Und das ist Frau Dr. Ulrike Serini, die Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie Stiftung. Guten Tag.
Grüß Gott.
Wir wollen heute mal ein bisschen über Botschafter reden. Es gibt prominente Menschen, die sich zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren und immer wieder für die Stiftung einsetzen. Was genau ist die Aufgabe dieser Botschafter? Kann man das vielleicht auch an Beispielen benennen?
Also grundsätzlich verstehen wir unter Botschaftern tatsächlich prominente Menschen, die ihre Prominenz und damit ihre Öffentlichkeit nutzen, um auf unsere Institution und unseren Zweck aufmerksam zu machen. Tatsächlich sind wir in der glücklichen Lage, dass es einige davon gibt, die sich gerne in den Dienst unserer Sache stellen. An allererster Stelle wäre hier vielleicht David Garrett zu nennen, der ja nicht nur seit vielen Jahren regelmäßiger Gast in unserer jährlichen Gala ist, sondern auch immer bereit ist, anderweitige Aktionen unter dem Jahr zu begleiten. So hat er schon oftmals Patienten besucht, Tickets für seine Konzerte verteilt oder zum Beispiel auch als Prominenter in einer Quizshow für unseren Zweck gespielt. Auch zu nennen ist zum Beispiel unsere Moderatorin Mareile Höppner, die uns auch unterm Jahr, insbesondere durch ihre Aktivitäten auf Social Media, unterstützt und auch immer bereit ist, in der Realität etwas zu tun. Weiteres sehr prominentes Beispiel ist Jonas Kaufmann, der natürlich als Tenor unserem Gründer Herrn Carreras auch sehr verbunden ist. Oder auch der Schauspieler Martin Gruber, der vielen als früherer Bergretter bekannt sein dürfte.
Ulrike, wenn man über diese Prominenten redet, dann finde ich es immer wieder großartig, weil diese Menschen ja auch von sehr vielen Institutionen angesprochen werden und vor allem auch, dass sie mehr darin sehen, als dass sie ihren Namen zur Verfügung stellen. Und das Schöne ist ja, glaube ich, dass die meisten sich auch freiwillig melden dafür.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Also es gibt natürlich ganz viele Wege, wie es dazu kommt. Manchmal ist es einfach ein Zufall, dass man sich irgendwo kennengelernt hat oder ist es jemand persönlich betroffen. Aber zum Beispiel letztes Jahr hatten wir die sehr schöne Situation, dass einige der Prominenten, die für uns in der Gala am Spendentelefon saßen, aktiv auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das hat uns so viel Freude bereitet und wir finden die Organisation so interessant und toll, dass wir uns auch gerne weiterhin engagieren würden. so, dass wir jetzt tatsächlich dieses Jahr schon 4 neue Botschafter begrüßen konnten. Es sind 4 Schauspieler. Es ist der Jürgen Tonkel, der Robert Lohr, vielen auch als Michi aus den Bergrettern bekannt, Marie Zielke und Nele Kieper.
Wunderbar. Und insgesamt sind das jetzt, wahrscheinlich wissen Sie es auch nicht genau, wie viele sind das jetzt insgesamt?
Also wir sind circa 50 Stück, die aber tatsächlich in unterschiedlicher Intensität tätig sind.
Und ich darf mich bei Ihnen bedanken. Wir hören im nächsten Podcast wieder, wenn es Neues zu berichten gibt. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag.
Danke, ich bedanke mich auch und wünsche ich auch.
Und damit zu einem guten Beispiel, wie sich prominente Unterstützer und Unterstützerinnen für die Stiftung engagieren. Das kommt nicht von ungefähr, sie tun es aus vollem Herzen. Und so zum Beispiel für die jährliche Aktionswoche zum Weltblutkrebstag am 28. Mai. Dafür haben viele Prominente Videostatements aufgenommen, um aufmerksam zu machen auf die Leukämie und die Arbeit der Stiftung. Unter anderem auch neue Botschafter. Da wäre zum Beispiel Jürgen Tonkel, Kommissar in der ZDF-Serie Die Chefin. Hallo Jürgen.
Ja, es ist Krieg in der Ukraine. Corona ist immer noch nicht besiegt. Es gibt eine starke Inflation. Und alle diese Themen, die unser Leben im Moment dominieren. Aber ja, es gibt auch weiterhin Leukämie und Menschen, die daran erkranken oder daran erkrankt sind. Und euch allen möchte ich zurufen, ihr werdet trotzdem, was im Moment überall auf der Welt passiert, nicht vergessen. Es wird weiter daran gearbeitet, euer Leiden zu lindern. Und die José Carreras Stiftung wird alles dafür tun, weiter an der Forschung zu arbeiten, die Pflegeeinrichtungen zu verbessern und alles dafür zu tun, um dem einen Ziel näher zu kommen, das José Carreras ausgegeben hat. Leukämie muss heilbar werden. Immer und für jeden. Euer Jürgen Tonkel.
Und wir freuen uns, dass auch Robert Lohr im Botschafterkreis zu uns gestoßen ist. Sie kennen ihn aus vielen Filmrollen und aus Serien wie dem Bergretter, Der letzte Bulle, Notruf Hafenkante und Soko München. Und Robert Lohr erzählt uns, warum er mitmacht.
Um eine Krankheit zu bekämpfen, muss man sie genau kennen. Und deshalb unterstützt die José Carreras Leukämie Stiftung nicht nur die Betroffenen, sondern auch Wissenschaftler, die diese schreckliche Krankheit Schritt für Schritt weiter entschlüsseln. Eine wichtige, zentrale und unterstützenswerte Sache, wie ich finde. Euer Robert Lohr.
Unermüdlich. Denn Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.
Und wir stellen in diesem Podcast ja regelmäßig auch Menschen vor, die die José Carreras Leukämie Stiftung unterstützen. Und da gibt es sehr, sehr viele kreative Ideen und kreative Menschen, die sich tolle Sachen einfallen lassen. Und einer davon ist Sun-Hee Kim.
Sun-Hee
ist richtig ausgesprochen.
Sun-Hee, genau.
Sun-Hee Kim. Jetzt musst du mir gleich verraten, wo du herkommst, Sun-Hee.
Ich komme aus Korea, also ursprünglich. Also meine Eltern kommen beide ursprünglich aus Korea. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und auch zur Schule gegangen und genau.
Du bist noch ein ganz junger. Wie alt bist du?
Ich bin 33.
33 Jahre alt. Und wir beide sind jetzt zusammen aus einem ganz bestimmten Grund, denn du gehörst zu den Menschen, die die José Carreras Leukämie Stiftung unterstützen und das auf eine besonders kreative Art. Erzähl bitte, also du bist das, also ich bin ja eine andere Generation als du. Du bist ein Gamer. Was macht in Gottes Namen ein Gamer? Ich kann es mir ungefähr denken.
Ein Gamer, wie das Wort auch schon sagt, spielt einfach schlicht und ergreifend Spiele und versucht da möglichst gut zu sein. Und jedes Spiel hat natürlich seine Community. Also man will ja jetzt nicht nur alleine spielen, ne, diese Solo-Games, sondern man will ja natürlich auch mit mehreren Leuten gemeinsam spielen. Und dadurch entsteht immer wieder so eine Community. Ne? Und in dem Falle spiele ich ein Spiel, wo es eine relativ große Community gibt. Und genau.
Was heißt dann eine große Community?
Also es ist ein internationales Spiel. Also es geht ja hierbei um ein Spiel, welches international tätig ist. Und es gibt halt eben auf jedem Kontinent halt eben jeweilige Server, die es da gibt. Also dass die europäischen Leute miteinander spielen können. Das ist dann aber wieder abgetrennt von der nordamerikanischen, russischen und auch asiatischen Servern. Und dort ist es quasi so, dass es hier schon mehrere Tausende, Zehntausende Leute dieses Spiel halt eben spielen.
Darf ich vermuten, dass das nicht dein Beruf ist?
Nein, das ist eine reine Freizeitbeschäftigung. Das ist eine reine Freizeitbeschäftigung. Ja.
Super. Und jetzt habt ihr euch gesagt, wir möchten gerne mit dem, was wir da tun, mit unserer großen Community, wir wollen die sinnvoll nutzen. Wir möchten gerne der José Carreras Leukämie Stiftung helfen. Wie muss ich mir das vorstellen? Und du hast schon gemerkt, du musst es mir genau erklären.
Natürlich. Also ich mag da mal anfangen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Und zwar war es so, dass ich letztes Jahr im September eine Nachricht, also eine E-Mail und einen Anruf von der DKMS bekommen habe. Und zwar, dass ich selber als Stammzellenspender in Frage komme. Ich habe dann Ende November letzten Jahres dann Stammzellen gespendet und ich habe mich da während des ganzen Prozesses, wo ich diese Untersuchung habe, auch mich immer wieder gefragt und näher mit dem Thema beschäftigt und mich immer wieder gefragt, warum sterben überhaupt noch heutzutage Leute noch daran, weil sie keinen passenden Spender finden an Leuten. Mhm. Und so habe ich das eine mit dem anderen verbunden und habe da halt eben auch ganz viele Leute gefunden, die mir auch da geholfen haben und selber das Interesse gefunden haben, da was zu machen. Und somit haben wir uns dann natürlich überlegt, wen wir da unterstützen wollen. Und die Carrera Stiftung, die ist halt eben einfach, es ist einfach ein Pool, wo man möglichst viel helfen kann. Und zwar eine Institution aus unserer Sicht, ein Verein, der so viele Facetten hat. Also es werden ja Forschungsstipendiate vergeben, es wird das Kindercamp, so ein Kindercamp organisiert. Und da war es für uns natürlich wichtig, da halt immer zu gucken, dass wir möglichst viele Leute mit dem Geld erreichen. Und das hat die José Carreras Stiftung einfach mit sich gebracht. Und dann war es auch so, wir können in der Corona-Zeit war es ja so, dass sehr, sehr viele Menschen einfach zum Gaming gekommen sind, weil sie halt eben auch aus Mangels an Alternativen, was man draußen machen kann, auch öfters an den mobilen Endgeräten saßen oder am PC entsprechend. Und da habe ich mich halt eben gefragt, mit einem Spielkameraden zusammen, das ist der Finn0606, der Carsten Weiß, wie wir dass diese Community ja deutlich mehr Verantwortung übernehmen kann und auch soziale Verantwortung. Wir können ja nicht nur spielen, sondern wir sind ja alle Menschen dahinter, ne? Hinter diesen Nicknames, also quasi hinter dem Alias, hinter dem sich jeder Spieler verbirgt, ne? Mein Alias ist dort beispielsweise Gaga Guitar. Kommt halt eben, ist eine Namenszusammensetzung, weil ich halt eben manchmal sehr oft, in der damaligen Zeit sehr oft freidenkend war und nicht immer korrekt alles gedacht habe und Gitarre.
Erzähl uns doch mal, wie ihr dann dieses Geld zusammenbekommen habt. Habt ihr einfach gesagt, wir sind so viele und die erreiche ich jetzt alle und habt ihr einfach gesagt, pass mal auf, da gibt es die Carreras-Stiftung, spendet? Oder steckte dahinter eine Mechanik, was ich fast vermute bei dem, was ihr macht?
Absolut. Also dahinter stand definitiv eine Mechanik. Wir sind rangegangen. Es gab ja einige Streamer, die halt eben auf der Plattform Twitch und auf YouTube entsprechend dieses Spiel mit anderen Zuschauern teilen. So, das war so der eine Part. Das waren dann halt eben unser Sprachrohr letztendlich zu der Community, zu der großen, weiten Welt. Und zum anderen haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze attraktiver machen, auf einer spielerischen Art und Weise soziale Verantwortung zu tragen. Und dort sind wir dann halt eben dazu gekommen, dass wir eine Eventwoche gemacht haben, wo es verschiedene Events auch entsprechend gab und dann auch in Zusammenarbeit mit der Carreras Stiftung viele Interviews auch bei den Streams geführt haben, um die Leute auch zu informieren. Denn es ging für uns ja nicht nur primär darum, Spenden zu sammeln, sondern auch Menschen, die sich bei der DKMS beispielsweise registrieren lassen, um da auch die Reichweite zu bekommen. Und jeder, der da auch durchgefallen ist, also der es nicht kann, der einfach aus medizinischen Gründen einfach kein Spender sein kann, die Information einfach weiterträgt. Es ging für uns halt eben da und das Ganze haben wir organisiert über die Plattform betterplace.org. Das ist so eine Online-Plattform, wo man Spenden sammeln kann. Und
wie gesagt, ganz viele Organisationen, die da unterwegs sind, ne?
Genau. Und da war es für uns halt eben, es war für uns unproblematisch, dass darüber zu machen. Und das ging auch alles in enger Absprache mit der Carrera-Stiftung, die uns ja durchaus auch mit Interviewpartners unterstützt hat. Beispielsweise war ja auch die Frau Dr. Sirini, die Geschäftsführerin des Vereins, dort auch in einem Interview zu hören, genauso wie ein Forschungsstipendiat, um einfach da auch das Ganze als Informationsplattform zu nutzen und um die Infos zu streuen, sodass wir in der Hoffnung unseren Teil dazu beitragen können. Genau.
Es ist phänomenal und es ist eine phänomenale Summe zusammengekommen. Die darfst du uns jetzt verraten. Die hat die Carreras Stiftung schon bekommen. Genau. Aber du darfst jetzt mal verraten, wie viel das tatsächlich... Erstmal eine andere Frage. Ja. Mit was habt ihr gerechnet?
Wir haben tatsächlich am Anfang haben wir uns ja auch in diesem Orga-Team halt eben uns wirklich intensiv damit beschäftigt und da auch mal so Prognosen erstellt. Wir haben eigentlich eher so mit 5.000 Euro gerechnet. So. Und wenn wir das zusammenbekommen hätten, wäre das halt eben schon richtig toll gewesen. Am Ende ist es natürlich eine ganz andere Summe geworden.
Ne? Dann verrat uns jetzt mal diese Summe.
Und die Summe, die Gesamtsumme lief sich auf 11.362,22 €.
Phänomenal. Also ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich. Ich finde das ganz, ganz großartig, was ihr da macht. Und ich habe gehört, ihr wollt auch weitermachen.
Genau, da wir gesagt haben, dass sowas ist, das war das erste Mal, dass es in diesem Spiel tatsächlich zu so einer Aktion gekommen ist. Wir haben gemerkt, dass der Zuspruch recht groß ist. Und wir haben jetzt auch vor, jährlich zum Weltblutkrebstag ein Eventwochenende zu veranstalten, um da auch nochmal jährlich Spenden zu sammeln. Da die Zusammenarbeit mit der Carrera-Stiftung einfach unwahrscheinlich schön und ein gemeinsames Lernen miteinander war, weil, wie du gerade schon gesagt hast, es sind halt eben Altersunterschiede da definitiv da. Aber ich denke mir halt eben, dass wir uns da super gut angenähert haben. Also, dass man das Beste aus beiden Welten, ne, aus beiden Generationen zusammengewürfelt hat, um was Gutes zu erreichen. Und das hat uns auch motiviert und auch natürlich die Verantwortung, die wir jetzt einmal für uns, die wir einmal angenommen haben, auch weiterzuführen und jährlich entsprechend Spenden zu sammeln.
Lieber Sun Yi, wir sind jetzt hier über Zoom miteinander verbunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns kennenlernen bei der nächsten José Carreras Gala.
Ja.
Und darf dich dazu jetzt schon einladen und natürlich auch deine Mitstreiter. Und ich finde das ganz, ganz großartig, was ihr macht, vor allem auch noch, weil viele Menschen wahrscheinlich, die mit euch verbunden sind, auf diesem Weg zum ersten Mal überhaupt mit diesem Thema konfrontiert worden sind. Das ja wirklich sehr, sehr viele betrifft. Ich finde das ganz toll, was ihr macht. Grüße bitte deine ganze Community.
Und werde ich tun.
Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und macht weiter so. Ich verneige mich vor euch. Super.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank die Möglichkeit, uns da nochmal vorzustellen. Alles Gute und ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
Die José Carreras Leukämie Stiftung sagt Danke für unermüdliches Engagement.
Ja, und das war unser Podcast. Uns gibt's wieder mit einer neuen Folge von Unermüdlich, dem Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung in circa 3 Monaten. Wir berichten über das, was mit ihrem Geld geschieht. Wir berichten über die Krankheit und die Heilungsmöglichkeiten. Das ist ja ständig in Bewegung. Wir stellen prominente Unterstützer vor und natürlich gilt nach wie vor:
Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Bitte spenden Sie und retten Sie Leben.
Die José Carreras Leukämie Stiftung freut sich über Ihre Spende. Die Kontonummer und andere Möglichkeiten zu spenden finden Sie auf unserer Website www.carreras-stiftung.de.